Vielen Dank an Marcel, am Timo aus dem Stübli, da on stage. Viel mehr Leute sind wir nicht. Es soll ein Segen bei euch in der Stube sein. Bei uns ist Samstag am 5 ab 1 bei dir, möglicherweise Sonntagmorgen am 11. Ja, ganz, ganz liebe Grüße in eure Stube rein, Gottes Segen. Und wie wäre es mit ein bisschen Gymnastik, mit einer schönen Proklamation? Sind ihr ready? Yeah, also, yes, wir sind gestorben mit Jesus. Wir sind begraben mit Jesus. Wir sind auferstanden mit Jesus. Wir dienen am Herrn von Generation zu Generation. Halleluja! Ja, das heutige Thema ist Bibel studieren. Ein Riesenprivileg, über das kostbare Buch zu lesen und zu reden, besser gesagt, das wir dürfen lesen. Und ich kann mir gut vorstellen, ich höre von manchen Leuten, die ein bisschen stressig hatten die letzten zwei, drei Wochen, dass es langsam ruhiger wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch bei dir langsam ein bisschen ruhiger wird und eine gewisse Schabbatruhe einzieht, wo am Himmel Flüge nicht mehr fliegen, auch in uns hinein alles ein bisschen ruhiger wird. Und das ist natürlich dann eine super Gelegenheit, um das Wort Gottes wieder vorzunehmen und ausgiebig drin zu lesen. Und genau über das möchte ich mit euch reden. Ja, und uns hat ein Videoclip erreicht aus dem Säuliamt. Und den wollen wir jetzt zusammen anschauen. Jemand hat ein prophetisches Wort gehabt, das sehr, sehr gut in diese Serie passt.
Hallo miteinander. Etwa vor drei Wochen hat Gott mir einen Eindruck gegeben. Und wo der AJ gesagt hat, dass er den Sonntag wird über das Bibelstudium predigen, habe ich gewusst, dass ich das auch gerne mit euch teilen möchte, weil es genau um das Thema geht. Und zwar, ich habe einen Adler gesehen, am Fliegen. Und jede Feder von seinen Flügeln ist für ein biblisches Buch gestanden. Das heisst, der Adler ist nur geflogen, weil die ganze Bibel vorhanden war. Und ich habe gewusst, das heisst für uns, dass wir die ganze Bibel lesen sollen. Und zwar jedes Buch, auch die, die wir vielleicht noch nie gelesen haben, die wir schon lange nicht mehr gelesen haben, wo wir vielleicht Respekt davor haben. Sei das die Offenbarung oder die kleinen Propheten oder die Sprüche oder was es halt für den Einzelnen dann ist. Aber ja, gehen wir wirklich miteinander ins Wort Gottes. Die ganze Bibel ist das Wort von Gott. Und Gott will es so segnen, wenn wir sein ganzes Wort lesen und er will uns fliegen lassen. Ja, auf das freue ich mich, das noch mehr mit euch zusammen zu erleben. Tschüss.
Ja, Rahel, vielen, vielen Dank für deinen Input. Mega stark. Das Bild, das du gesehen hast, der Adler mit den Federn, wo jede Feder vom Adler ein Buch repräsentiert in der Bibel. Und genau um das geht es nämlich heute. Wie kannst du das Wort Gottes besser kennenlernen in seiner Ganzheit? Und wir starten gerade mit einem kleinen Quiz. Sind ihr parat? Erste Frage. Wie heisst das 40. Buch in der Bibel? Einfach reinrufen, ja. In den Families, in den Häusern. Es ist der Matthäus. Es hat vielleicht für die einen also eine extrem schwierige Frage ausgesehen, aber so ist es eben mit dem Wort Gottes. Manchmal wagt man sich nicht an, weil alles so kompliziert und gross scheint, ist es aber nicht. Weil das Alte Testament hat 39 Bücher und das erste Buch vom Neuen Testament ist der Matthäus, macht das 40. Buch. Wie viele Bücher hat dann das Neue Testament? Wer weiß es? 27. Genau, korrekt. Vielleicht noch eine Detailfrage. Wie viele von diesen 27 Büchern hat dann der Apostel Johannes geschrieben? Die richtige Antwort ist 5. Und zwar das Evangelium hat er geschrieben, 1., 2., 3. Johannesbrief und die Offenbarung. Welchen Brief hat der Paulus im Gefängnis geschrieben? Haben Sie es beieinander? Es ist der Kolosser, der Philemon, der Epheser und der Philipper. Yeah! Ja, ich möchte dich heute ermutigen, ins Wort Gottes reinzutauchen, noch viel ganzheitlicher und komme zu der letzten Frage, nämlich, welcher Psalm besingt das Wort Gottes? Spannend, ob ihr es wisst. Es ist der Psalm 119. Jawohl! Ich möchte dich heute ermutigen, ganz neu ins Wort Gottes hineinzugehen, tief hineinzugehen und das Wort Gottes in seiner Ganzheit studieren. Und für das wollen wir jetzt ganz am Anfang nochmal eine Meditation machen, was das Wort Gottes über sich selber sagt. Und ihr habt jetzt ja vielleicht auch, sind ihr inspiriert worden durch die Hamsterkäufe, oder? Es gibt ja da, alle Tierhandlungen haben jetzt alle Hamster ausverkauft und das ist ein riesen Problem. Und auch in den Lebensmittelwarengeschäften hat es zum Teil recht bitter ausgesehen. Und meine Frage an dich ist, wer und in welchem Zusammenhang hat gesagt, dass das Wort Gottes Nahrung ist? Wer und in welchem Zusammenhang hat gesagt, dass das Wort Gottes eine Nahrung ist? Es war Jesus in der Wüste, wo er vom Satan versucht worden ist. Wo er ihn versucht hat, gesagt hat, komm, wenn du Sohn Gottes bist, mach doch aus diesen Steinen Brot. Und er hat gesagt, halt, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von jedem Wort, das durchs Maul von Gott geht. Das Wort Gottes ist jetzt Nahrung für dich, eine Nahrung, die hebt, auch wenn einmal die Regale leer sind und du den Gürtel enger schnallen musst, das Wort Gottes wird dich trotzdem ernähren. Was für ein Segen! Wo wird das Wort Gottes als ein lebendiges Schwert beschrieben, das die Fähigkeit hat, Seele und Geist zu trennen? Das steht im Hebräerbrief. Jawohl, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Sehr, sehr ein gefährliches Instrument ist das Wort Gottes. Aufgepasst, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Auch der Paulus hat über das Wort Gottes geredet, an verschiedenen Stellen. Und an einer Stelle hat er zu seinem geistlichen Sohn geredet und hat beschrieben, was das Wort Gottes alles ist. Und auch diese Stelle, wenn wir uns anschauen, vielleicht kommt sie in den Sinn, wo sie steht. Sie steht im 2. Timotheus 3,16. Ist sich einfach zu merken, wenn man Johannes 3,16 schon kennt. Auch die möchte ich dir vorlesen. Paulus zu seinem Sohn Timotheus. Weil du von Kindheit an die Heilige Schrift kennst, welche die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort, wo dort steht, im Griechischen heisst, von Gott eingehaucht. Also der Wind Gottes ist in der Schrift drin. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet ist, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, mit diesen drei Bibelstellen habe ich dir einen kleinen Einstieg gegeben, was das Wort Gottes dir alles bietet tut. Es ist absolut gewaltig. Und mir gefällt der letzte Satz von Paulus, wo er sagt, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und das wollen wir doch sein, meine Lieben. Wir wollen doch bereit sein, dass wir die Taten, die Gott für uns vorgesehen hat, auch wirklich machen können. Und das Wort Gottes hilft dir dabei. Wenn du die Bibel nicht hättest, dann würdest du Gott nicht kennenlernen. Du wüsstest nicht, wie Gott ist, was er alles gemacht hat. Vielleicht vergessen wir das manchmal, weil wir eben Gottes Stimme auch direkt hören in unser Herz hinein, weil er zu uns reden tut. Aber all das fußt im Wort Gottes. Und wenn du das Wort Gottes kennst, dann kennst du Gott. Ich möchte dir drei einfache Schlüssel an die Hand geben, wie das Wort Gottes in dir lebendig sein kann. Und der erste Schlüssel ist, lies das Wort Gottes zusammen mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat es reingelegt, dazumals, bei den Autoren. Und der Heilige Geist nimmt es auch wieder raus. Und im Grunde genommen ist es ein Zusammenspiel zwischen dazumals, in einem Zeitraum von über 1500 Jahren. Es sind über 40 Autoren am Werk gewesen. Es hat Hirten gehabt, es hat Mundschenk gehabt, es hat Zöllner gehabt, es hat Könige gehabt, die daran geschrieben haben. Und Gott hat die Menschen gebraucht, in ihrer Kultur und in ihrer Sprache hinein, um das Wort Gottes niederschreiben. Jetzt ist es da. Und wenn du es aufmachst, dann ist es so, wie wenn der Heilige Geist nachher rauskommt, kommt in dein Herz rein und es gibt ein Zusammenspiel zu Gott Vater, zum Wort Gottes, zu deiner neuen Schöpfung. Und so kannst du die Bibel zusammen mit dem Autor lesen und er kann es dir gleichzeitig erklären. Das ist die erste wichtige Erkenntnis, dass du nicht alleine bist, wenn du die Bibel liest, sondern du den Autor mit einbeziehen, den Heiligen Geist. Bitte ihn ganz einfach, wenn du die Bibel aufmachst, Vater im Himmel oder Heiliger Geist oder Jesus Christus, schlüssel du mir dein Wort auf und dann fangst du an zu lesen. Das Zweite ist auch ein sehr einfacher Ratschlag. Wend an, was du liest. Jesus hat am Ende der Bergpredigt gesagt, wenn du meine Worte nicht nur hörst, sondern auch tust, dann baust du auf ein Fundament, auf ein solides, auf einen Felsen. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Pack es an, wenn du einen Appell spürst, wenn Gott zu dir etwas sagt, setz es einfach um. Ein gutes Beispiel finde ich immer wieder die Vergebung. Jesus fordert uns x-mal auf, Menschen zu vergeben. Wenn du darüber liest und du spürst, aha, da innen spricht etwas an, da knüspert etwas, dann zögere nicht, sondern halt an mit Lesen und vergib dieser Person, bring es gerade sofort in Ordnung, damit du auch das Segen vom Wort Gottes in deinem Leben hast. Und drittens, alles, was du liest, die Nahrung, die du bekommst, bist du auch berufen zum Weitergeben. Und das hat ganz einen tiefen Grund drin. Nämlich dann, wenn du etwas empfangen hast in deinem Herz und das wieder anderen Menschen weitergibst, dann kommt das noch viel, viel grösseren Wert über in dir selber. Es vertieft sich in deinem Leben und vor allem, du kannst andere Leute mit beschenken. Und da ist einfach mein Rat, dass du, wenn du mit Freunden zusammen bist oder auch in der Familie, wenn ihr über irgendetwas redet, einen guten Moment schnappst und sagst, schau mal, jetzt will ich dir kurz sagen, was ich in der Bibel entdeckt habe gestern. Und dann nimmst du dein Handy oder deine Bibel führen und wenn die Person offen ist, dann teilst du die Erkenntnis und du wirst überrascht sein, dass wahrscheinlich genau die Person sagt, schau, was ich in der Bibel gelesen habe. Und schon habt ihr ein wunderbares geistliches Gespräch über das Wort Gottes und alles vertieft sich nochmal. Also, diese drei kleinen Ratschläge sind sehr klein, aber manchmal fast ein bisschen gross zum Umsetzen, weil sie eben so einfach sind. Erstens, lies die Bibel mit dem Heiligen Geist. Zweitens, sei ein Täter vom Wort, wenn du etwas erkennst, schieb es nicht auf die lange Bank, setz es um. Und drittens, red darüber, über das, was du gelernt hast. Ja, jetzt möchte ich dich challengen, und zwar mit dem Wort von Jesus und sagen, sei du ein Schriftgelehrter. Jetzt bist du vielleicht überrascht und denkst, nein, als ein Pharisäer und ein Schriftgelehrter will ich nicht werden. Jesus hat dich nicht in ein gutes Licht gestellt. Aber es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Jesus den Pharisäer, respektive den Schriftgelehrten, lobt und gut darstellt. Und diese Stelle findest du in Matthäus 13,52. Und zwar gerade am Ende von der Gleichnis, wo Jesus Christus das Reich Gottes erklärt hat. Eine Sammlung von Lehren über das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, wie ein Sauerteig. Es ist wie ein Feld. Es ist wie ein Acker, es ist wie eine Perle, es ist wie ein Fischernetz. Und am Ende dieser Botschaft fragt Jesus seine Männer und seine Jünger, habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen, ja, Herr. Und dann hat er nachgedoppelt und hat ihnen gesagt, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und diese Stelle wollen wir kurz unter die Lupe nehmen. Jesus stellt den Schriftgelehrten positiv dar, aber er präzisiert und sagt, nicht jeder Schriftgelehrte, sondern jeder Schriftgelehrte, der im Reich vom Himmel unterrichtet ist. Ein kleiner Sidelink, Matthäus sagt Reich der Himmel, die anderen sagen Reich Gottes. Und der Matthäus sagt eben Reich der Himmel, weil der Jude, das hat er für die Juden geschrieben, den Namen von Gott nicht erwähnt hat. Und daher ist er ihnen entgegengekommen und hat Gott für Himmel ersetzt. Ja? Also respektiv meint mit Himmel Gott. Also das Reich Gottes, schlussendlich. Das Reich der Himmel. Jetzt ein Schriftgelehrter, ist natürlich in der Tora unterrichtet gewesen, ist klar. Er war in den Propheten unterrichtet. Aber Jesus spannt jetzt den Bogen weiter und sagt, hey, es geht um das Königreich. Und wer das Königreich verstanden hat, wer gut unterrichtet ist in dem Königreich, der gleicht einem Hausvater, der einen riesen Schatz hat und fähig ist, aus dem Schatz auszuteilen, und zwar Altes und Neues. Jetzt das Wort Hausvater, wenn ich an das Wort denke, dann heimelt es irgendwie, dann sehe ich fast schon einen Kachelofen. Ich sehe einen Haushalt, ich sehe eine Stube, ich sehe viele Leute am Tisch und einen Vater, der da ist, der genug hat für alle, der Gäste da hat, der Familie da hat, der Freunde da hat, Generationen sind da und alle sind irgendwo versammelt und es ist eine heimelige, schöne, wohltuende Atmosphäre. So stelle ich mir einen Hausvater vor. Und Jesus sagt, wenn du im Reich vom Himmel unterrichtet bist, dann bist du genau so jemand. Und du hast einen riesen Schatz und du bist berufen, um aus dem Schatz auszuteilen. Und das Interessante ist, dass er eben sagt, er holt aus dem Schatz Altes und Neues führen. Und wenn man die Stelle genau anschaut, dann wird klar, dass mit Jesus eine neue Zeit angebrochen ist. Und einer, der die alten Schriften kennt, die heiligen Schriften, der ist auch fähig, jetzt den Messias zu deuten. Und er holt aus dem Schatz sozusagen Neues raus, das jetzt auf diese Zeit gilt, aus dem alten Schatz. Als ich es gelesen habe, vor Jahren hat Gott nochmal anders zu mir geredet. Und er hat gesagt, schau, ich möchte, dass du in deinem Leben einen Bibelschatz anlegst. Einen alten Schatz, einen wachsenden Schatz. Und aus dem alten Schatz sollst du immer wieder austeilen. Und so habe ich für mich zwei Arten, zwei Möglichkeiten vom Bibellesen entdeckt oder auch definiert, die ich mit dir teilen will. Und die erste Möglichkeit ist ein situatives Bibellesen. Situatives Bibellesen bedeutet, dass wenn du in einer gewissen Situation stehst, sagen wir mal, du stehst in einer finanziellen Krise, du hast eine Not oder du stehst in einer Challenge in einer Beziehung oder du hast ein Problem mit deinem Chef, dann nützt dir das gar nicht viel, wenn du in der Chronik verhangen bist und treu ein Kapitel nach dem anderen durchliest und weisst nachher, wen gezeugt hat. Es wird dein Problem nicht lösen. Wenn du aber zum Beispiel eine Challenge hast mit deinem Chef am Arbeitsplatz und weisst, der Petrus hat doch genau darüber geschrieben, wie man mit Vorgesetzten, sogar wunderlichen Vorgesetzten, umgehen soll, dann wirst du auch eine treffende Bibelstelle finden und Gott wird situativ in dein Leben hineinreden können. Zum situativen Bibellesen würde ich aber auch zum Beispiel Losungen zählen oder sonst Bibelpläne, die dir helfen, im Alltag etwas zu lesen, einzelne Bibelvers oder sogar auch, wenn du es machst wie ich, ab und zu die Bibel aufschlagen und schauen, was hat der Herr heute zu sagen. Das alles läuft unter situatives Bibellesen, hat eine mega Power, hat grosse Kraft und ich würde sagen, ist es so ein bisschen Nahrung für den Tag oder auch mal ein Snack zwischendurch. Aber du wirst noch nicht den ganz grossen Schatz anlegen mit dem situativen Bibellesen. Darum gibt es eben auch noch ein fortlaufendes Bibelstudium, wo du dann dir mehr Zeit lässt, wo du auch mal in die Schweiz kommst und wirklich die tiefen Schätze ausgraben und auch einmal ein ganzes Buch, einen Brief oder ein Thema von A bis Z im Wort Gottes studierst. Und diese Studien helfen dir, einen Schatz anzulegen. Und was gewaltig ist, jedes Wort, das du liest, alles, was du da rein liest, ist in dir abgespeichert. Und der Heilige Geist hat Zugriff im Alltag. Und so ist es, dass du plötzlich aus dem Nichts raus jemanden triffst, jemanden siehst und du hast das Wort Gottes für die Person. Oder jemand schildert dir ein Problem und plötzlich kommt dir das Wort Gottes in den Sinn, wo genau für die Person dann ein situatives Wort ist. Also, situatives Wort kommt im Idealfall aus dem grossen Schatz raus und wird lebendig, weil Gott prophetisch in eine Situation hineinredet. Und für das, meine Lieben, müssen wir uns aber auch Zeit nehmen, um einen grossen Schatz anzulegen. Die ganze Bibel studieren kann einem wirklich Angst machen. Also ich weiss noch, als ich damals das erste Mal die Bibel in die Hand genommen habe, es hat so eine abschreckende Wirkung auf mich. Und ja, wir haben gesehen, es hat 66 Bücher drin. Es ist eine ganze Bibliothek, die ich hier in der Hand habe. Und es ist doch eigentlich wie mit allem im Leben. Gewisse Sachen machen einem Angst, man geht auf Distanz, man lässt sich nicht darauf ein, bis man es kennenlernt. Und sobald man etwas kennenlernt, ist es kein Problem mehr, dann ist man wieder Fisch im Wasser und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Und daher finde ich es mega wichtig, dass du eine Beziehung zu der Bibel aufbaust. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber tatsächlich, Jesus sagt, er ist das Wort Gottes. Das lebendige Wort Gottes, sagt er im Johannes. Und wir haben das geschriebene Wort Gottes. Und das ist ja durch den Heiligen Geist hineingegeben. Und jetzt ist es für dich möglich, in einer Beziehung mit der Bibel zu stehen. Und wie kannst du das? Es gibt ein paar Sachen, die dir da drin helfen. Erstens, die Bibel soll deine Spuren tragen. Wenn ich jetzt meinem Bruder seine Bibel aufklappen würde, dann wäre es mir schon fast ein bisschen peinlich, weil wahrscheinlich hat er persönliche Notizen drin und Sachen angestrichen und was weiß ich, vielleicht hat er Herzli und Kreuzli, ich weiß es ja nicht. Aber die Bibel ist etwas Persönliches, also nicht, dass ihr nicht voneinander für die Bibel schauen, wenn ihr die Erlaubnis habt, aber die Bibel soll deine Spuren tragen und für das habe auch ich immer so ein Drückchen bei mir mit so verschiedenen Stiften, Leuchtstift, Filzstift etc. Und eigentlich immer, wenn ich in der Bibel lese, habe ich die Stift zur Hand und kann mir Sachen notieren und ankreuzeln. Und später gehe ich dann wieder durch und erinnere mich daran. Wie zum Beispiel im Powerteam, jemand gibt Jesaja 5 rein, gibt ein starkes Wort rein, ich mache mir eine Notiz, das markiere, vielleicht 2-3 Monate später gehe ich wieder da durch, sehe das und erinnere mich, ah ja genau, das war ein starkes Wort. Und so soll deine Bibel deine Spuren tragen. So kommst du eine Beziehung über. Dann soll die Bibel aber auch deine Neugier wecken. Also, die Bibel wirft ja Fragen auf. Manchmal sogar Widersprüche, vermeintliche Widersprüche, die man antrifft. Und lies nicht einfach über diese Fragen weg und sag, ja, das interessiert mich jetzt nicht, sondern lass es an dich an und jede Frage, jedes Problem, das du antriffst in der Bibel, ist potenziell ein riesen Schatz für dich, weil eine Erkenntnis drin ist. Wir werden möglicherweise das nächste oder das übernächste Mal noch vertieft über das reden, aber es ist mega stark, wenn du gewisse Sachen eben nicht verstehst. Weil wenn du dann nachher dem nachgehst und erforschen tust, dann hast du wieder Beziehung gebaut zum Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist dir wieder näher. Ich möchte dir jetzt gerade aktuell etwas von mir erzählen, wie wichtig das für mich ist. Ich habe natürlich den kleinen Vorteil, dass ich ja mal eine Bibelschule gemacht habe. Das wissen die einen von euch. Ich habe ja studiert und habe das Wort Gottes studiert und habe wirklich das Privileg gehabt, mehrere Jahre können, reserviert in meinem Leben einfach zum Bibel studieren. Aber trotzdem hat das nicht alle Bücher gleich näher zu mir gebracht. Ich habe immer noch ganze Ziele von diesen Federn am Adler, wo ich noch mehr will an mich herankommen lassen, die bei mir noch nicht richtig gelandet sind. Und eine Sache von dem hat ein bisschen mit den Evangelien zu tun. Also, vielleicht geht es dir wie mir, du weißt, es gibt 4 Evangelien. Und du weißt, es gibt Johannes, der ist ein bisschen anders. Und dann haben wir Matthäus, Lukas, Markus, die sind ein bisschen gleich. Aber was ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen diesen 3? Gut, ich von meinem Bibelstudium kann dir das ein bisschen aufzählen. Ich habe das theoretische Wissen. Aber all diese Jahre hat es bei mir nicht eine richtige Beziehung gegeben zum einen oder anderen Evangelium. Es hat eine Beziehung gegeben zu Jesus, aber nicht unbedingt zu eins von diesen 4 Evangelium. Bis ich das richtig an mich herangekommen habe und eine Struktur entdeckt habe im Matthäus-Evangelium, die mich richtig, richtig begeistert hat. Und so habe ich eigentlich angefangen, jetzt vor wenigen Wochen den Matthäus zu studieren. Und die Erkenntnis, die ich da rausgezogen habe, im Studium, die schaffen in mir eine Beziehung. Ich habe das sogar noch ein bisschen aufgeschrieben, in einem Solid Ground. Ich habe gelernt, dass der Matthäus für Judenchristen geschrieben ist. Ich habe gelernt, dass der Matthäus sogar von den einen als Handbuch für Jüngerschaft angeschaut wird. Ich habe gelernt, dass der Matthäus ursprünglich die Schrift in seiner Muttersprache geschrieben hat. Und erst später ist sie auf Griechisch übersetzt worden. Ich habe gelernt, dass die einen sagen, hey, das Matthäus-Evangelium ist im Jahr 50 schon verfasst worden. Also ganz, ganz nah beim Tod von Jesus. Ah, es war so spannend. Und für mich war der Hammer, als ich gesehen habe, dass der Matthäus 5 Blöcke, 5 Lehrblöcke hat. Er hat Bergpredigt, er hat den Auftrag, die Aussendung, er redet über, schau, jetzt muss ich schon spicken, Er redet über das Wachstum vom Reich Gottes, das sind eben die 13er Kapitel. Er redet über Gemeinschaft in Kapitel 18 und er redet über die Endzeit. Und das sind Lehrblöcke, 5 Lehrblöcke. Und ich als ein Mensch, der gerne Struktur hat, habe mega Freude, weil ich jetzt das Evangelium von Matthäus so erfassen und auffassen kann. Für mich war dann noch der Hammer, den ich gelesen habe, ganz am Schluss, im 28, in der Endzeit, in der Aussendung, steht, ja, im Vers 16 steht, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, 28, 16, auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Vielleicht hast du das auch noch nie gelesen gehabt. Aber bevor der Missionsbefehl kommt, hat Jesus seine Jünger nach der Auferstehung wieder in Norden nach Galiläa bestellt, auf den Berg. Und ich weiss es ja vom Markus her, dass er sie schon auf dem Berg berufen hat und ausgewählt hat. Und dann hat es natürlich bei mir geklingelt, ist denn da bei Matthäus auch so gewesen? Und ja, ich habe jetzt die Vermutung, es ist der gleiche Berg. Es ist der gleiche Berg, wo Jesus die Jünger berufen hat und wo er sie nachher wieder aufgeholt hat und wieder ausgesendet hat. Das ist doch gigantisch. So Sachen berühren mein Herz und so Sachen, so kleine Erkenntnisse, helfen mir, eine Beziehung zum Wort Gottes aufzunehmen. Also ich wollte jetzt eine Lehre über den Matthäus hineingeben, ich bin selber mit drin, aber ich wollte zeigen, was es bei mir auslöst, wenn ich Hintergrundinformationen habe. Und jetzt lass uns reingumpen, wie man effektiv, wie du effektiv einen Schatz anlegen kannst. Es ist nicht sehr schwer, es sind 4 Punkte oder 3 Punkte. Der Knackpunkt ist bei dem, außer man tut es. Und der erste Punkt ist, lies ein Buch mehrmals durch. Das heisst, du fängst an und du wählst ein Projekt. Wähle ein Projekt aus, das für dich überschaubar ist. Es gibt natürlich ganz, ganz coole Projekte, die ich da jetzt mal reinspiele. Vielleicht schnappt jemand eins auf, besser gesagt. Zum Beispiel, wie wäre es, wenn jemand würde Paulusbrief chronologisch ordnen, wenn sie geschrieben sind, und zwar anhand von der Apostelgeschichte, dieser Sache nachgehen, und auf einer Karte einzeichnen, aha, jetzt ist er in Ephesus, hat er Galater geschrieben, ah, jetzt ist er in Korinth, hat er Thessaloniker geschrieben und das gerade mitverfolgen. Ein Hammerprojekt, wo du die Apostelgeschichte studierst und Paulusbrief. Oder wie wäre es, wenn jemand von uns würde die 4 Evangelien sich gegenüberstellen? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Themen, wie zum Beispiel der Tempel in der Bibel, etc. etc. Aber jetzt tun wir uns reduzieren und wählen ein Projekt, das überschaubar ist. Zum Beispiel der Philipperbrief. Philipperbrief hat 4 Kapitel, sehr praktisch, sehr aktiv, sehr lehrreich. Und wir wählen jetzt mal das Buch der Philipper. Und ich habe mir überlegt, ob ich in der kommenden Woche oder jemand anders, der es nächste Woche predigen will, sollte mal den Philipperbrief lesen nach dieser Methode. Und dann nächste Woche die Erkenntnis hineingeben. Also das ist eine Einladung an uns alle. Ich werde es sicher machen. Und wenn mir jemand zuvorkommt, dann bin ich auch sehr, sehr happy darüber und würde die Person da predigen lassen, natürlich. Yeah. Also, jetzt, Dick. Du hast also zum Beispiel den Philipperbrief und du liest den Philipperbrief mehr als einmal durch. 1 bis 2 Mal. Und du achtest auf folgende Sachen. Du schlägst den Philipper auf und du liest ihn durch und du machst dir bereits Randnotizen. Sachen, die dir vielleicht ins Auge kommen, die du nicht verstehst, kannst du es auch wieder gümmeln nachher. Und du tust bereits den Text markieren. Meistens, wenn ich es das erste Mal durchlese oder eine neue Bibel habe, dann ist für mich vor allem der Gele wichtig. Mit dem Gele tue ich Ort und Namen anstreichen. Und dann kommen die schon mal raus. Ich habe aber auch noch einen grünen für Verheißungen. Ich habe einen orangen für Aufforderungen, was ich zu tun habe. Und ich habe noch einen blauen für Gericht. Ja, das ist jetzt ein mein System. Und dann tue ich das einmal gemütlich durchlesen und schreibe da mal mit. Lies es 1 bis 2 Mal durch, vielleicht auch 3 Mal. Es gibt da auch die Möglichkeit, das zu hören natürlich. Gell? Es gibt eine sehr coole Audiobibel. Und es ist eben wichtig, dass du am Anfang, wenn du das Buch aufmachst, dich nicht auf einen Kommentar stürzt oder auf irgendeine Predigtserie, sondern dass du wirklich das Buch aufmachst und weißt, Gott hat das geschrieben durch den Paulus im Heiligen Geist, dazumals. Vielleicht weißt du, dass er es im Gefängnis geschrieben hat und jetzt will Gott zu dir reden. Fang an, deine Beobachtungen zu machen. Vielleicht erkennst du Zusammenhänge, vielleicht siehst du plötzlich eine Struktur drin, erkennst wichtige Themen, die immer wieder kommen. Und auch da gilt natürlich, wenn dich Gott anspricht, dann setz es um. Also wenn du jetzt so einen Philipper packst, ich glaube, wenn du jeden Tag 20, 30 Minuten investierst, dann hast du den nach 3 Tagen bereits 3-mal durchgelesen, hast ein Bild bekommen, Gott hat zu dir geredet, deine Bibel ist um einiges farbiger geworden. Du kannst übrigens auch einfach eine Kopie machen, wenn deine Bibel jetzt noch nicht ganz sicher bist, ob du die vermalen willst. Die einen sind zurückhaltender. Oder eine günstige Bibel kaufen für das. Und dann hast du also den Philipperbrief, hat bereits angefangen zu dir reden. Dann kommst du zum zweiten Punkt. Und da geht es darum, dass du den Hintergrund abklärst. Auch da sind wichtige Fragen. Und genau in dem Punkt hat der Matthäus angefangen zu mir reden. Weil die Sachen, die ich jetzt hier vorher erwähnt habe, eben, dass zum Beispiel der Matthäus, der Zöllner, das nicht in Griechisch geschrieben hat, sondern in seiner Muttersprache, das habe ich natürlich nicht in der Bibel gelesen, sondern das habe ich in einem Buch gelesen oder aus einer Quelle, aus einer Informationsquelle, die über das Buch redet. Und das ist auch sehr wichtig. Wer hat das Buch geschrieben? Extrem wichtig. Wann ist das Buch geschrieben worden? Wo ist das Buch geschrieben worden? An wen ist es geschrieben worden? Warum? Oder was ist die Kernaussage von dem Buch? Oder auch definiere einen Schlüssel, ein Schlüsselwort oder ein Schlüsselwort und eine Schlüsselstelle, sollte das heißen. Definiere ein Schlüsselwort und eine Schlüsselstelle. Zum Beispiel bei Matthäus. Was könnte jetzt ein Schlüsselwort sein für den Matthäus? Dass jeder weiß, ich rede über den Matthäus. Was denkst du daheim? Das frage ich nochmal da in meine kleine Audienz hinein. Matthäus? Reich der Himmel. Genau, Reich der Himmel. Wenn du sagst, ich lese jetzt gerade das Buch, was ums Reich der Himmel geht, dann geht es von 66 zum runter oder rauf. Genau auf ein Buch, nämlich das Matthäus-Evangelium. Und ein Schlüsselvers, den Matthäus auch definiert, ist zum Beispiel Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und trachtet zuerst nach dem Reich der Himmel. So wird euch dies alles zufallen. Siehst du, jetzt habe ich also ein Schlüsselwort und ein Schlüsselvers definiert. Und beim Philipper wäre es, Schlüsselwort wäre, wir sind ja beim Philipper, kommt man gar nicht in den Sinn. Freude, genau. Freut euch und abermals sage ich euch, freut euch. Und wenn du dieses Wort hörst, dann weißt du, das kommt vordergrad aus dem Philipperbrief, oder? Gut, also klär den Hintergrund ab und da möchte ich dir ein paar Tools an die Hand geben. Erstens, was sehr erfreulich ist, die meisten Bibeln, die du jetzt kaufst, haben einen kleinen Studienteil. Das heisst, am Anfang eines Buch hat es einen kleinen Abschnitt, wo dir so Minimuminformationen hineingibt. Ich habe jetzt eben, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit genommen habe, habe ich da meine Studienbibel, ich habe verschiedene Studienbibeln ein bisschen durchgeschaut und hinten da in dem Anhang hat es so coole Sachen. Da hat es Timelines, Studienbibeln oder Studienthemen oder zum Beispiel Verheißungen, wie sie von Jesus erfüllt worden sind. Und das kann einem richtig inspirieren. Also, schau mal, was deine Studienbibel hergibt. Gibt es irgendetwas, wo auf das Buch hinweist und dann natürlich mein All-Time-Favorite, der Abi. Das schöne Buch, kurze Einführung in die Bibel, Erich Abi, wo zu jedem Buch, also es hat kein Bild drin und so, es ist einfach wirklich ein Studienbuch, wo zu jedem Buch ganz kurz, allgemein, Verfasser, Empfänger, Abfassung, Echtheit, Zweck und Ziel, Gliederung und dann eben auch Schlüsselvers, Schlüsselwort, Spezialitäten hat. Und das ist alles auf 3 bis 4 Seiten abgefasst. Also, wenn ich jetzt das Abi-Buch nehme und mir nochmal 20 Minuten Zeit nehme und den Philipper da rein anlese, dann habe ich einen schönen Hintergrund. Es gibt aber noch andere Sachen, die sehr cool sind. Das Bible Project auf YouTube und der David Parson auf YouTube. Und die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Bible Project. Das sind so kurze Clips, in der Regel 7 bis 15 Minuten Maximum, nicht einmal. Und da siehst du, jetzt tut er den Philipperbrief aufschlüsseln. und sie ist sehr unterhaltsam und sehr, sehr lehrreich. Also empfehle ich auch mal einen YouTube-Bible-Clip zu schauen, Bible Project zum Beispiel, und vielleicht gerade mitschreiben, kommst Erkenntnisse über. Und natürlich unser David Parson, du siehst ihn da. Das ist allerdings auf Englisch. Viele von uns reden Englisch, verstehen Englisch. Es ist ein alter, weiser Mann und seine Stimme ist eine echte Wohltat. Und er hat eine Serie gemacht, die heißt Unlocking the Bible, heißt die. Und er geht von A nach B und es ist Hammer, was er einem für Insight gibt. Und jetzt gerade meine Erkenntnisse über den Matthäus habe ich eben von David Parson. Ich habe den Abi gelesen, ich habe vieles gelesen, ich habe die Evangelien nebeneinander verglichen. Aber als ich um David Parson seine Einführung zum Neuen Testament gehört habe und wo er über die Evangelien geredet hat, hat es bei mir geklickt. Und das ist eben genau auch der Punkt von diesen Tools. Du musst für dich ein bisschen herausfinden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wichtig ist auch, dass du weißt, dass ein Tool einfach einmal eine Meinung ist. Also wenn du jetzt den Abi hast, ist einfach einmal eine Meinung. Gerade wenn es um die Datierung der Briefe geht, gibt es meistens grosse, grosse Unterschiede. Gerade bei den Evangelien gibt es eine frühe Datierung, das ist der Matthäus der Erste. Und es gibt eine Spätdatierung, das ist der Markus der Erste, was Quellen dient für Lukas und Matthäus. Und wenn du natürlich nur von etwas, also nur etwas liest, dann denkst du, das ist die einzige Meinung in dem Sinne. Und das ist an sich auch nicht so schlimm, wenn du jetzt weißt, dass es einfach wahrscheinlich noch mehr Ansichten gibt und nicht sagst, es ist so. Ein Klassiker ist der Hebräerbrief. Er hat den Hebräerbrief geschrieben. Ich glaube, der Paulus. Tatsache ist, Verfasserschaft unbekannt. Und das sagt er jeder. Aber es gibt sehr viele Hinweise, dass es auf den Paulus läuft. Und ja, die Schriftgelehrten oder die Bibelgelehrten sind sich da nicht einig. Aber lass uns doch einfach mal die Meinung hören, die Meinung hören, die Meinung hören. Und mit der Zeit bist du fähig, dir ein eigenes Bild zu machen. Und das traut dir Gott auch zu. Also glaub nicht alles, was Papier annimmt. Glaub nicht alles, was auf YouTube ist. Sondern finde ein bisschen heraus, welchen Autoren dass du Vertrauen schenken kannst. Und eben gerade die beiden Autoren, das Bible Project, der Abby und, oder respektive die drei und der David Parson, dünkt mich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Quelle. Ich würde noch den Roger Liebi anfügen. Ist für mich auch eine Hammerquelle. Und da hast du eigentlich gerade wieder den Punkt, Roger Liebi ist in vielen, vielen Themen, sehen wir es ganz, ganz anders. Thema Jüngerschaft, Zeichen und Wunder, Sprachengebet etc. etc. Seht ihr ganz anders. Aber als Bibelgelehrter, der die Hintergrundfragen klärt, der weiss, was in Ephesus war, was in Rom war zur damaligen Zeit, ist er fast unschlagbar. Und sei mutig und tun auch vielleicht Meinungen reinholen, die auf den ersten Moment kontrovers sind für dich. Du musst es noch nicht gerade am Anfang machen, aber mit der Zeit darfst du deine Range erweitern. Es wird dich intellektuell fitter machen. Also, sei offen für kontroverse Meinung, glaub nicht alles und prüf's. Glory. Also, da sind wir nochmal bei 2. Klär den Hintergrund. Wer hat das Buch geschrieben? An wer ist es geschrieben? Was sind Kernaussagen? Definier Schlüsselvers und Schlüsselwort. Jetzt hast du eigentlich schon eine recht gute Ahnung von dem Buch, von dem Philipper. Mein Vorschlag ist, lies ihn jetzt gerade nochmal. Einerseits hast du beim ersten Mal durchlesen Gottes Stimme direkt in dein Leben gehabt. Du hast Strukturen, Zusammenhänge erkannt, Themen rausgeschrieben, Probleme vielleicht aufgeschrieben. In einer zweiten Stufe hast du geschaut, was sagen andere dazu. Nicht unbedingt Kommentare, sondern mehr Hard Facts. Wann, wo ist er geschrieben? Was gibt es für Strukturen, für Themen? Und jetzt lies ihn nochmal durch, den Philipper, mit all dem, was du schon gelernt hast und gehst in die Vogelperspektive. Gehst in die Vogelschau und kannst jetzt auch Vers auswendig lernen. Vielleicht hast du den Schlüsselvers schon gelernt, vielleicht hat es andere Sachen, die dich ansprechen und du fängst an, Vers auswendig lernen. Du löst Probleme, hast vielleicht noch irgendwo ein Kreuzchen und ein Fragezeichen an der Seite, gehst diesen Fragen an, du suchst Anwendungen im Wort Gottes hinein und du fängst an, deine Erkenntnis weiterzugeben. Das sind die drei einfachen Schritte, wie du dir kannst langfristig einen grossen, grossen Bibelschatz anwenden, anlegen, wenn du nur, ich sage mal, pro Monat ein paar Stunden für das aufwenden tust. Und das Schöne ist, wenn du mal einen Text dann wirst du auch in deiner Freizeit und in deinen Ferien automatisch mehr mit dem Wort Gottes verbringen. Ja, meine Frage, bist du dabei? Wäre natürlich der Hammer. Das Positive jetzt in dieser Zeit ist, wir haben eine Kommentarspalte. Gut, im Prinzip haben wir die immer, aber sie wird jetzt mehr genutzt. Und was ich mega stark fände, wenn du würdest deine Sachen hineinschreiben, deine Tools hineinschreiben, vielleicht Erfahrungen, vielleicht Tipps, die du hast, im Bibellesen, wie du dir langfristig einen Schatz anlegst. So können wir das miteinander teilen. Und vielleicht gibt es einige, die sagen, ja komm, ich mache mit, ich packe den Philipper. Also ich werde in Philipper reingehen jetzt diese Woche und sind wir gespannt, was wir dann nächste Woche voneinander hören. Halleluja, Gottes Segen, viel Spass beim Bibelstudieren.